Ich wünsche euch auch einen guten Morgen alle miteinander heute Morgen. Ich will ein Gebet sprechen und dann starten wir miteinander in die Predigt. Danke, lieber Vater im Himmel, für diesen Sonntagmorgen, Herr. Danke auch für die Musik, die wir eben schon miteinander hören konnten, für die Lieder, die wir singen konnten, Herr. Hab herzlich Dank dafür. Und wir sind jetzt heute verbunden, einfach miteinander über unsere Geräte sitzen in unseren Wohnzimmern, aber wir sind geeint durch deinen Heiligen Geist und du redest zu uns, Herr. Die Worte haben eine Auswirkung und dafür möchte ich dir einfach ganz herzlich danken und dich auch einladen, Herr, dass du jetzt mit uns sprichst, dass du zu uns redest, dass unsere Herzen offen sind. Und wir denken auch nochmal an die, die jetzt heute nicht dabei sein können, Herr. Viele der Älteren, für die ist dieses Medium doch zu schwierig, um daran teilzunehmen. Aber wir sind in Gedanken mit ihnen verbunden und wir denken an sie, besonders an die, die auch gesundheitlich deine Hilfe brauchen. Segne du sie bitte. Und jetzt sei du hier gegenwärtig bei uns, Herr. Amen. Ich stelle euch zunächst mal eine kurze Frage. Könnt ihr mir mal einen Daumen hoch geben? Bin ich gut zu verstehen? Ich hoffe, das ist der Fall. Nicht zu laut und nicht zu leise. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Und zwar heißt der Sonntag, den wir heute miteinander begehen, vom Kirchenjahr her Quasimodo Geniti. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, vielleicht. Das heißt übersetzt eigentlich aus dem Lateinischen ins Deutsche, genauso oder gleichsam wie die kleinen Kinder. Und dieser Ausdruck hat etwas damit zu tun, oder die Bezeichnung dieses Sonntages in der Geschichte hat etwas damit zu tun, dass hier am ersten Sonntag nach Ostern in der Woche auf den darauffolgenden Sonntag meist die Taufen in der alten Kirche stattgefunden haben. Da wurden also eine Menge Kinder im geistlichen Sinne geboren und wurden getauft. Und das geschah eben immer zur Osterzeit. Quasi modo geniti infantis, genau genommen. So wie die neugeborenen Kinder. Aber als ich das zum ersten Mal vor vielen Jahren gehört habe, musste ich an was anderes denken. Und zwar an den Quasimodo aus der Glöckner von Notre Dame. Das geht euch vielleicht ganz genauso. Den habe ich euch hier nochmal mitgebracht. Damals Anthony Quinn in einer seiner frühen Paraderollen, wenn ihr den Schauspieler vielleicht kennt. Der Glöckner von Notre Dame, geschrieben von Victor Hugo, das ist schon eine ganze Weile her, aber hier spielt ja auch ein Kind eine ganz besondere Rolle und vermutlich hat das eben auch ihm den Namen gegeben dann, oder Victor Hugo hat ihm deshalb diesen Namen gegeben, weil eben an diesem besagten ersten Sonntag nach Ostern ein Findelkind vor Notre Dame abgelegt wurde und das war der kleine Quasimodo. Er war schwer verunstaltet, wurde einfach von seiner Mutter dort abgelegt. Sie konnte ihn nicht behalten, aus sozialen Gründen. Und dort wurde er dann gefunden und wurde zum Glöckner ausgebildet und hat dann immer oben auf dem Kirchturm bei Notre Dame die Glocken geläutet. Und dadurch ist er auch noch taub geworden. Also eigentlich eine ganz tragische Kindergeschichte. Aber der Victor Hugo, das war schon ein interessanter Autor, der hat den Quasimodo eigentlich als eine Art Sinnbild für die ganze Gesellschaft gebraucht. Deswegen auch quasi modo, genauso wie, gleichsam wie, das war schon beabsichtigt, nämlich eigentlich ein Kind, das ohne Eltern ist, das alleingelassen ist in der Welt und mit dieser Welt umgehen muss. Und ich denke, das hat der Victor Hugo sich schon gut überlegt, warum er diesen, dieses kleine Kind, einen seiner Hauptdarsteller, Quasimodo nennt. Und nun sind wir bei unserem Thema heute Morgen. Quasimodo Geniti, der erste Sonntag nach Ostern, da hat man sich in der Kirche eben halt besonders mit den neuen Taufteuflingen beschäftigt und hat dafür 1. Petrus 2, Vers 2 oft benutzt. Und da heißt es, seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil. Und das ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Mit der Bekehrung oder mit der Taufe hört es ja nicht auf, sondern dann beginnt ja eigentlich erst unsere Geschichte mit Jesus. Dann geht es erst so richtig los. Und genau darum ging es. Die jungen Christen sollten angeleitet werden, jetzt in ihrem Leben weitere Glaubensschritte zu gehen. Und das ist wichtig, denn es ist zwar gut, einen kindlichen Glauben zu haben, es ist aber nicht gut, wenn man dauerhaft kindisch bleibt. Und so habe ich auch die Überschrift gewählt für diesen Sonntag. Kindliches Vertrauen versus kindischer Glaube. Es ist wichtig, dass wir immer in Erinnerung behalten, dass wir Kinder Gottes sind. Und an diesem Status wird sich auch nie etwas ändern. Aber es ist genauso wichtig zu verstehen, dass wir nicht kindisch bleiben dürfen, sondern dass wir uns entwickeln müssen. Dass es wichtig ist, dass wir Schritte im Glauben gehen. Und da sind wir bei unserem Thema heute Morgen eigentlich angekommen. Ich habe euch hier mal ein paar Punkte mitgebracht, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind, dass wir uns an sie erinnern, dass wir nämlich wirklich Kinder Gottes sein dürfen und auch sein sollen, weil Kinder über ein paar Eigenschaften verfügen, die total wichtig sind für den Glauben. Ich nenne sie euch hier nur noch mal kurz. Einmal das Vertrauen eines Kindes. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihn nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Also Kinder haben ein großes Vertrauen, auch ein großes Gottvertrauen. Und Kinder haben Glauben. Und das ist eine Eigenschaft, die geht uns Erwachsenen manchmal verloren. Und das ist gar nicht gut. Da müssen wir immer Kinder bleiben, Gottes. Oder das Zweite, der Hunger eines Kindes nach Worten des Vaters. Also das haben Kinder auch auf eine unnachahmliche Weise. Sie sind Beziehungswesen. Sie hungern danach, dass Mama oder Papa mit ihnen sprechen. Und das ist, glaube ich, auch das, was Petrus hier meinte. 1. Petrus 2, Vers 2. Seid begierig nach der lauteren Milch. Also seid begierig darauf, mit Jesus Kontakt zu haben, geistliche Gemeinschaft zu haben, das Wort Gottes zu lesen, im Gebet mit ihm verbunden zu sein. Also immer wieder neu und frisch aufzutanken. Das ist eine gute Eigenschaft eines Kindes. Die brauchen wir sogar für den Glauben. Oder das Dritte, die Abhängigkeit vom Vater. Kinder sind abhängig. Das stimmt. Und da können wir auch unserem himmlischen Vater, da ist es nicht anders. Auch von ihm sind wir abhängig. Und das ist auch gut so, dass wir das wissen. Wir können von uns aus nichts von Bedeutung tun. Wir brauchen ihn für alles. So wie auch Jesus selbst das gesagt hat, Johannes 5, Vers 19. Und zwar in Bezug auf sich selbst. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Oder das Vierte, der Wachstumswille eines Kindes. Also ein Kind möchte sich entwickeln, möchte wachsen, möchte weiterkommen. In Epheser 5, Vers 1 steht so, ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder. Es ist eine ganz wichtige Sache, wenn wir geboren werden bei unserer Bekehrung oder wenn wir getauft werden auf den Namen von Jesus Christus, dann wollen wir wachsen, dann wollen wir uns weiterentwickeln. Die Geschichte hört ja nicht auf, sondern dann geht sie eigentlich erst so richtig los. Wir wollen, ja, Gott nachahmen. Wir sollen verwandelt werden in sein Bild. Das ist eine kindliche Eigenschaft, die ganz wichtig ist. Und eins ist mir noch eingefallen, das letzte hier. Wir müssen uns immer erinnern, dass an diesem Grundstatus der Kindschaft sich auch nie etwas ändern wird. Wir werden nie die tollen Erwachsenen sein, solange wir leben. Wir bleiben immer Kinder. Das heißt, wir sind zur ewigen Kindschaft berufen. Durch den Glauben Gottes sind wir Kinder in Jesus Christus, Galater 3, Vers 26. Und egal wie erwachsen und klug wir uns wähnen, das bleibt eigentlich immer so. Wir sind Kinder. Und wir brauchen auch, wenn es im Leben schwierig wird, immer wieder einfach die Arme des Vaters, in die wir uns flüchten können. Und das ist eine ganz einfache Botschaft. Man könnte sagen, eine kindische Botschaft, aber die ist total treffsicher. Und zwar damals wie heute. Der berühmte Theologe Karl Barth, der hat am Ende seines Lebens, da hat man ihn ja mal gefragt, was für ihn denn jetzt die wichtigste Erkenntnis wäre aus seiner theologischen Arbeit. Und dann hat er diesen alten Kindervers zitiert aus dem Englischen. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Das ist alles, was wir wissen müssen, dass Jesus uns liebt. Das ist sehr einfach gedacht, aber genau richtig und ausreichend, wenn wir in der Ewigkeit bei Jesus sein wollen. Das reicht. Das ist so schön bei Karl Barth, weil er hat ja sehr viele Bücher geschrieben. Er war ein wirklich sehr schlauer Mann. Und man würde bei ihm denken, nun, der war wirklich erwachsen im Glauben. Er hat selber viele Bände geschrieben, gefüllt mit Aussagen, mit Fragen und mit Antworten auf die Gottesfrage. Er hat ja seine kirchliche Dogmatik geschrieben, 10 Bände. Und er hat sich einmal selber vorgestellt, wie er irgendwann mal am Himmelstor ankommt mit einem kleinen Wägelchen und hinten drauf hat er seine 10-bändige Dogmatik und er möchte durchs Himmelstor. Und dann sagt ihm der Herr, ach Karl, die brauchst du hier nicht. Das finde ich sehr schön. Er konnte auch sein Wägelchen mit den zehnbändigen Dogmatik, mit der zehnbändigen Dogmatik abstellen. Denn jetzt würde er Jesus selbst kennenlernen und müsste nichts mehr über ihn schreiben, sondern würde von Jesus selbst erklärt haben, wer er ist. Also ihr merkt schon, ein kindlicher Glaube, das geht überhaupt nicht darum, das abzuwerten, sondern kindlicher Glaube ist ganz, ganz wichtig, dass wir einfach uns in die Arme des Herrn geben können. Aber kindisch, das ist nicht so gut. Und da sind wir jetzt bei der zweiten Sache, wo ich einen kleinen Schwerpunkt heute Morgen drauf legen möchte. Kindisch zu sein, das hat Paulus an vielen Stellen, das war fast eines seiner Lieblingsthemen, das taucht immer wieder auf. Und er hat es immer wieder versucht, der Gemeinde deutlich zu machen, Leute, kindisch ist nicht gut. Wir müssen schon bereit sein zu wachsen. Wie in 1. Korinther 13, 11, wo er sagt, als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Als ich das las, habe ich mich erinnert an den Komiker Jerry Lewis. Manche von euch werden den vielleicht noch kennen. Inzwischen ist er, gehört er ja schon zum alten Eisen. Aber in den 50er, 60er Jahren hat er viele sehr, sehr alberne Filme gemacht. Und eine seiner Paraderollen war er als Erwachsener, als Baby. Das war damals noch völlig neu. Heute gibt es ja viele Babyparodien im Internet und im Fernsehen. Damals war das aber völlig neu. Ein Erwachsener setzt sich in so ein Laufgitter und spielt ein Baby. Und wenn man dieses Gesicht einmal gesehen hat, dann vergisst man das nicht mehr. Das konnte er schon ziemlich gut, der Jerry Lewis. Er war sehr albern. Und das ist ein gutes Bild für uns. Also, was mal süß war, ein kleines Baby in so einem Laufgitter, das wird zum Problem und ist nicht mehr so süß, wenn wir schon erwachsen sind. Wir merken, da stimmt was nicht. Da hat sich eine Persönlichkeit nicht weiterentwickelt. Und deswegen lese ich euch jetzt mal zwei dieser Texte vor, die Paulus bezüglich, ja, eines kindischen Glaubens verfasst hat. Und ich lade euch ein, diese Texte mal mit mir zu lesen. Und dann wollen wir vier Prinzipien daraus ableiten. Zunächst der Text 1. Korinther 3, 1 bis 3. Und ich, Brüder und Schwestern, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es doch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Und ein zweiter Text, Hebräer 5, 12 bis 14. Die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben, Gutes und Böses zu unterscheiden. Darum wird's gehen. Vier Kennzeichen habe ich mal für mich so rausgeschrieben aus diesen beiden Texten eines kindischen Glaubens. Eines Glaubens, der nicht gut ist und wo man nochmal grundsätzlich über die Anlagen und über die Entwicklung meines Glaubenslebens nachdenken muss. Ich hoffe, ihr seid bereit für die vier Kennzeichen. Hier kommt das erste Kennzeichen. Eine ungesunde Egozentrik. Ungesunde Egozentrik. Also ein kleines Baby muss ja am Anfang seines Lebens egozentrisch sein. Das ist sogar ganz wichtig für die Entwicklung. Es muss lernen zu kämpfen, sich abzugrenzen, sich zu äußern, auch Hilfe einzufordern. Das ist ja alles völlig normal. Aber wenn wir dann älter werden, dann werden wir von Jesus darauf hingewiesen, dass es auch neben uns noch andere Personen gibt. Und dass wir nicht das Zentrum des Universums sind. Und dass sogar bei dieser Egozentrik auch von der Geschichte des Sündenfalls her eine große Problematik dahinter ist. Unser Ego ist beeinträchtigt durch die Sünde. Und das müssen wir verstehen und da müssen wir sehr, sehr selbstkritisch sein. Wie egozentrisch wir sind, das kann man sich an der kleinen Sache deutlich machen. Ich habe euch hier schon mal jemanden mitgebracht, der ein Foto von sich schießt. Also, wenn du ein Bild von dir selber siehst, wo vielleicht noch ein paar andere Leute drauf sind, stell dir das gerade mal vor. Wohin geht dein Blick bei dem Foto als allererstes? Ist klar. Nur auf dich selbst. Das ist so. Probier das mal aus. Das Foto ist dann gut, wenn ich selbst gut aussehe. Die anderen sind mir eigentlich ziemlich egal. So sind wir Menschen. Wir sind, ja, wir schauen alles aus unserer Perspektive. Und jetzt bin ich bei dem konkreten Foto, was ich euch hier mitgebracht habe. Das merkt man auch bei dem Selfie-Wahn, der so da draußen in der Welt dabei ist. Also inzwischen spricht man ja sogar schon von der Selfie-Gefahr, weil manche Leute sich wie dieses Mädchen hier auch damit tatsächlich in Lebensgefahr bringen. Also ein Foto von sich zu machen mit einem ganz tollen Hintergrund, dafür gehen Leute regelrecht Risiken ein, bringen sich in Gefahr. Im Glauben gibt es auch so eine Selfie-Mentalität. Und das ist schwierig. Das ist so, ich möchte mich selbst verwirklichen im Glauben. Es geht mir eigentlich ausschließlich um mich selbst, um mein Leben. Ich kenne nur meine Perspektive. Das dient mir alles ein Stück weit zur Selbstinszenierung. Sogar das in der Gemeinde, sogar mein Glaubensleben. Die typischen Fragen sind dann, was bringt mir das? Also habe ich was davon, vom Gottesdienst, vom Bibellesen oder von jenem, von diesem oder jenem? Das ist so eine typische Frage. Oder aber, dass man von der Gemeinde einfordert, dass sie für einen da ist, dass man ein Recht auf etwas hat, dass man möchte, dass sich andere um einen kümmern. Merkt ihr, das ist ja alles gar nicht total verkehrt, aber es entsteht eine Schieflage, wenn wir zu egozentrisch hineinblicken. Und auch auf die Gemeinde blicken. Und das geht ja hinein bis in unser geistliches Leben. Bis hinein in die Fragen, wofür wir zum Beispiel beten. Das tun wir auch oft nur für uns selbst und um unsere Anliegen. Also wir drehen uns um uns selbst, um unsere eigene Achse, und zwar permanent. Und das ist ein Problem. Weil die Achse, um die sich alles dreht, die ist eigentlich verändert worden, als wir Christen wurden. Das ist eigentlich jetzt Jesus Christus. Und der zeigt uns auch neue Dinge, die wir lernen sollen und lernen müssen. Und er zeigt uns auch andere Menschen, die wir lieben sollen. Da habe ich gedacht, ja, das passt eigentlich ganz gut. Ich bin als Bild dafür immer so eine Art Laufgitter zu wählen. Ihr wisst ja, Kinder gehören irgendwann, kommen die mit dem Laufgitter gut klar. Ich habe mir sagen lassen, das macht man heute gar nicht mehr so. Also ich habe in meinem Leben und als Kind auch immer in einem Laufgitter gesessen und fand das interessanterweise richtig gut. Das war so ein abgegrenzter, geschützter Raum. Da wusste ich, was Sache war, konnte von dort aus alles beobachten. Wenn wir egoistisch und rein egozentrisch im Glauben unterwegs sind, dann ist das auch wie in so einem Laufgitter sein. Für eine Zeit ist das gut. Das ist so ein Schutz. Wir entwickeln uns da. Aber irgendwann kann so ein Laufgitter auch zu einem Gefängnis werden. Und dein Ego kann zu einem Gefängnis werden. Gott möchte dich da rausführen. Er möchte dir andere Menschen zeigen, Dinge, die du lieben kannst, wo du Verantwortung übernehmen kannst. Der Blick eines Erwachsenen soll sich weiten. Dazu wurden wir geschaffen. Und deswegen ist das Erste, nimm mal dein Ego auch als einen Problembereich wahr. Und hinterfrag das mal ganz selbstkritisch, damit dein Glaube nicht kindisch bleibt. Und das ist das zweite Kennzeichen, auch aus diesen Texten, die wir gelesen haben. Kennzeichen Nummer zwei, eine eingeschränkte geistliche Beziehungsfähigkeit. In 1. Korinther 3,3 sagt Paulus, denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nicht nach Menschen, lebt nach Menschenweise? Fragezeichen. Als Bild habe ich euch in diesem Zusammenhang den Sandkasten mitgebracht. Da musste ich sofort dran denken. Und hier haben wir zwei Kinder, die im Sandkasten miteinander streiten. Ist interessant. Also als Christen müssen wir eigentlich die typisch kindischen Verhaltensweisen, die man in Sandkästen an den Tag legt, überwinden. Also mein Recht, mein Wille, das gehört mir. Ein Kind muss das noch einüben. Für ein Kind ist das okay. Aber wir Erwachsenen üben oft weiter, oder? Und ich bin selbst bei mir überrascht, wie sehr ich oft, wenn ich in Grenzbereichen bin, wieder so einem Sandkastendenken, in so ein Sandkastendenken zurückverfalle und merke charakterlich die Früchte des Geistes, sie sind noch nicht so ausgebildet, wie die eigentlich sein müssten. Und da ist ein Problem. Wir können auch schon lange sogar als Christen unterwegs sein, aber bei der charakterlichen Entwicklung, ja, Gott immer so ein Nein entgegendonnern. Wir können unsere charakterliche Entwicklung eigentlich sogar boykottieren. Und wenn das passiert, dann sind wir zwar am Sonntagmorgen miteinander alle ganz nett und freundlich, aber in Wahrheit herrschen bei uns üble Nachrede, man lästert übereinander, Zank, man streitet sich, man kann sich nicht vergeben, Eifersucht, das heißt, wir müssen uns ständig vergleichen. Und da, glaube ich, würde Paulus uns heute Morgen sagen, ja, wie er es auch den Gemeinden in Korinth gesagt hat. Leute, das geht einfach nicht. Das ist nicht mehr unser Weg. Das ist nicht mehr unsere Art, miteinander umzugehen. Das machen noch Kinder im Sandkasten, die es noch nicht besser wissen. Aber ihr solltet das anders machen. Bei euch sollte es zu Veränderungen in den Beziehungen kommen. Ihr solltet charakterlich wachsen. Und wenn das nicht passiert, dann ist die Frage, ob da nicht vielleicht so kindische Verhaltensweisen zu viel Raum einnehmen und ihr den Sandkasten eures Lebens doch noch gar nicht verlassen habt. Gott möchte euch da auch in die Weite führen. Er möchte, dass ihr wegkommt vom Kämpfen um das Spielzeug, um den Sandbagger, sondern dass ihr euren Weg geht und dass ihr anfangt, darauf zu hören, was Gott euch sagen will. Und das ist nun auch ein wichtiger Punkt. Wir können auch in Bezug auf Gott so eine Sandkastenmentalität haben. Da sind wir nämlich unfähig, auf Gott zu hören, sondern wir reden ausschließlich, auch im Gebet. Wir sind immer aktiv. Wir reden, 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 reden. Aber wir hören nicht zu. Wir lesen in der Bibel, aber wir lesen in der Bibel, aber wir lesen das immer nur in unserem direkten Zusammenhang. Wir lassen uns überhaupt nichts Neues zeigen. Das dient alles nur uns, unserer persönlichen Befriedigung, unseren Weg zu bestätigen. Und das ist jetzt wichtig. Also je länger wir mit Jesus unterwegs sind, desto mehr müssen wir lernen zu hören. Das ist ganz entscheidend. Wir müssen lernen zu hören. Denn wenn wir nicht hören, dann entwickeln wir uns nicht und wir bleiben in unseren Sandburgen sitzen. Und deswegen hinterfrag auch mal dein Gebetsleben, was du betest. Ob du Zeit mit Jesus verbringen willst oder ob es dir nur darum geht, was du von ihm kriegst. Kontrolliere mal deine Art, wie du Bibel liest. Ob du da immer nur so Sachen rauspickst, die dich jetzt gerade mal ermutigen oder trösten könnten, oder ob du Zusammenhänge wahrnimmst, ob du etwas lernen möchtest. Es ist sehr wichtig, diese Sandburgen zu verlassen. Das dritte Kennzeichen, was mir hier so ja, was ich für mich aufgeschrieben habe, euch auch morgen weitergebe, das ist die selbstgewählte geistliche Unmündigkeit, die manchmal in unserem kindischen Verhalten drinsteckt. 1. Korinther 3, Vers 1 heißt es, und ich, Brüder und Schwestern, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Als Metapher musste ich da an den Kindersitz denken. Stellt euch das mal vor, ein typisches kleines Kind sitzt am Tisch im Kindersitz. Und ja, das ist eben in dieser Lebensphase ist ein Kind natürlich noch nicht mündig. Es muss versorgt werden, es wird in diesen Sitz reingesetzt und dann wird das Essen angereicht und dann hat man so einen ganz kleinen Radius. Und eigentlich wäre es dann irgendwann bald mal, wenn das Kind größer wird, dann passt es da gar nicht mehr rein. Und dann wäre es mal Zeit, am Stuhl zu sitzen und mit Messer und Gabel zu essen. Aber der Kindersitz kann natürlich auch cool sein. Vielleicht wisst ihr das. Also die Kinder, die können ja regelrecht in so einem Kindersitz thronen. Von dort kann man alles beherrschen und überblicken. Es wird einem alles angereicht. Die Welt ist in Ordnung. Also das gibt es im geistlichen Leben auch, dass man sich einfach nicht weiterentwickeln will. Unser Horizont bleibt selbstgewählt klein. Ich möchte in dem Status der Nichtverantwortung bleiben. Und es ist sehr interessant. Warum gefällt uns das so gut? Weil andere uns dann die wesentlichen Dinge anreichen im Leben. Und das ist gut. Denen kann man, wenn es dann nicht gut läuft, die Schuld geben. Wir bleiben gerne in einer Abhängigkeit und sagen, mach du das bitte. Ne? Das gibt es im frommen Bereich auch ganz genauso, dass wir den Vorbildern irgendwie die Aufgaben zuschustern und vergessen, dass wir ja selber unseren Glauben leben sollen, dass wir ja ein Priestertum aller Gläubigen sind. Also uns gefällt es manchmal, im Kindersitz unseres Glaubens sitzen zu bleiben. Und da kann man sagen, war gut oder war schlecht und kann alles beurteilen und ja, wenn es dumm läuft, die ganze Familie tyrannisieren. Aber Jesus will ja, dass du anfängst, selbst Schritte im Leben zu gehen, dass du dein Leben entwickelst. muss ich an meine Nichte denken. Meine Nichte ist jetzt auch, Judith, wie du das erzählt hast, hat jetzt auch die ersten Schritte, ist die ersten Schritte gegangen. Und das ist so, so toll, bei Kindern zu beobachten. Also es gibt jetzt ein Foto von ihr, wo sie das zum ersten Mal geschafft hat. Also sie steht alleine und geht die ersten Schritte. Und das ist ein wunderbares Bild. Ein Kind will ja Grenzerweiterung. Ein Kind will da eigentlich nicht drin bleiben in so einem Kindersitz, sondern möchte laufen und möchte danach die Schränke aufmachen und die Welt erobern. Und das ist auch im Geistlichen so. Es braucht Entwicklung. Und bei den Männern der Frau, bei den Frauen und Männern der Bibel ist das auch immer zu erkennen. Da gibt es eine Entwicklung in ihrem Glaubensleben. Abraham hat Dinge gelernt und hat bestimmte Barrieren, Hürden in seinem Leben genommen. Und irgendwann ist das sogar mal so, dass er ein Freund Gottes genannt wird und dass Gott ihn in seine Pläne einweiht. Also da ist eine Entwicklung. Aus dem Schüler soll ein Lehrer einmal werden. So würde Paulus es sagen. Ihr solltet längst Lehrer sein, so sagt er es in Hebräer 5. Das heißt, ihr solltet eigentlich schon mehr gewachsen sein, aber ihr haltet fest an dieser Konsumentenhaltung und das ist nicht gut. Kommt aus der Konsumentenhaltung heraus, entwickelt euch, das ist wichtig. Und noch ein letztes. Das vierte Kennzeichen, selbstverschuldete geistliche Unverträglichkeiten. So, jetzt wird es mit meinen Metaphern fast zu viel, ne? Seid ihr noch dabei? Selbstverschuldete geistliche Unverträglichkeiten. Gefällt das so. 1. Korinther 3, Vers 2 sagt Paulus, Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ich finde, es ist eine ganz tolle Art, wie klar Paulus das hier ausspricht. Also, das ist eine Gemeinde, die immer noch nicht so richtig tief einsteigen können in das Bibelstudium, die immer noch nicht so richtig tief einsteigen können in geistliche Zusammenhänge, weil sie einfach stehen geblieben sind in ihrer Entwicklung. Für diese Gemeinde in Korinth muss jede Predigt mundgerecht verpackt sein. Das ist total wichtig. Es muss alles klitschesüß sein. Die Botschaft muss immer kurz sein. Sie muss immer total anschaulich sein und möglichst einfach, weil sonst steigen die aus. Dann machen die einfach nicht mehr mit. Und das will ja der Paulus als Prediger vermeiden. Aber er spürt, da ist so ein richtig geistlicher Widerstand, denen ist schnell alles zu anstrengend. Und das ist für uns heute auch eine sehr wichtige Erkenntnis. Wann hast du das letzte Mal wirklich an einem Thema gearbeitet? Also nicht nur so eine Predigt, eine halbe Stunde und dann hat man sich vielleicht was gemerkt oder nicht, sondern bist zu Hause hingegangen und hast ein ganzes Kapitel vielleicht in der Bibel durchgeackert oder hast einen Aspekt der biblischen Botschaft auch mit Literatur, die du gelesen hast, vertieft. Also das ist wahnsinnig wichtig, weil ich habe euch die Stichwort hier jetzt auch mal unten hingeschrieben, wir oft auch in so einem Fast-Food-Glauben drin sind. Also das muss alles schnell gehen, das muss gut verpackt sein. Aber ob das wirklich gute Nahrung ist, das ist jetzt mal eine andere Frage. Wir sollen tiefer einsteigen. Und das ist ein kindisches Verhalten, wenn wir die Materie nicht wirklich erfassen, sondern wenn wir immer so an der Oberfläche bleiben. Wir sollen unseren Horizont erweitern lassen. Und das findet halt wirklich kaum statt. Und das ist sehr interessant zu sehen. Wenn ich das jetzt sage, und ich sage es ja mir auch selber als Pastor, so sind wir Menschen manchmal, da merken wir, wenn es darum geht, mehr zu tun, mehr einzusteigen in den Glauben, da überkommt uns oft eine chronische Appetitlosigkeit. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also da haben wir ganz schnell keine Lust mehr zu. Zu lang beten, oh. Zu lang studieren über Gottes Wort, eieiei, und dann hauen wir ihm ganz schnell ein Nein rüber. Ne? Das Nein wie ein kleines Kind, was seinen Spinat nicht essen möchte. Wir möchten lieber was Süßes, was Fastfood-mäßiges. Und dann sagen wir, Gott, gib mir das, ansonsten werde ich wütend. Und das ist eben dieses kindische Verhalten. Wir füllen uns so oft mit falschen Sachen. Und wir haben oft so wenig Appetit auf was Gutes. Und diesen Appetit, den müssen wir erstmal entwickeln. Und den entwickeln wir damit, dass wir als erwachsene Menschen, also als im Glauben Erwachsene, dass wir uns der richtigen Quelle aussetzen, richtigen, guten Nahrung zu uns nehmen. Und dass wir dann Appetit entwickeln auf das Richtige. Genau, das waren die 4 Punkte, die ich euch heute sagen wollte. Und jetzt kommt noch was Steiles zum Schluss. Ich glaube, es gibt regelrecht so eine akute geistliche Laktoseintoleranz. Vielleicht versteht ihr, was ich meine. Ich erkläre es aber nochmal. Es ist manchmal so, dass wir als Erwachsene auch immer noch Milch in uns reinschütten und der Körper, der kann das ja eigentlich gar nicht mehr so gut verarbeiten. Erwachsene brauchen nicht so viel Milch. Unsere Bedürfnisse, um glücklich zu werden als Christen, die ändern sich. Das reicht nicht mehr, dass du so eine kleine, schöne bildliche Predigt hast und dann hilft dir das. Nein, wir stellen die großen Fragen als Erwachsene. Wir brauchen Antworten aus dem Leben und aus der Beziehung mit Jesus. Wir müssen wachsen, wir müssen gewillt sein, feste Speise zu uns zu nehmen. Nur dann werden wir im Leben auch erfüllt sein, werden ein erfülltes Glaubensleben haben, wo wir unsere Gaben erkennen und einsetzen. Und da habe ich manchmal den Eindruck, am Sonntag kommen wir immer zusammen und dann hauen wir wieder 2 Liter Milch in uns rein. Und irgendwann reagiert unser Körper furchtbar gelangweilt. Der Körper sagt irgendwann, oder der wehrt sich direkt dagegen, so muss man sagen. Also der reagiert negativ. Der sagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das habe ich eigentlich schon mal gehört. Das möchte ich nicht mehr. Ich brauche eigentlich mehr. Ich brauche was Richtiges. Wo ist die Entwicklung? Was ist zu lernen? Wo kann ich das anwenden? Wo kann ich mutige Schritte in meinem Glaubensleben gehen? Und wenn dir das so geht, dann bist du auf dem genau richtigen Weg. Und dann ist es vielleicht wichtig, dass du dein Laufgitterdasein beendest und dass der Kindersitz mal vom Tisch wegkommt und dass du Sandkastendenken überwindest und dass du den Appetit entwickelst auf was Richtiges, auf was total Gutes. Und deswegen zum Schluss möchte ich dir ein paar Fragen stellen. Und ich habe das bewusst mit diesem Bild hier verbunden, weil ich glaube, wenn es dir so geht, kann es sein, dass du mal wieder so ein richtiges Steak brauchst. Also nichts, ja, vielleicht haben wir heute Vegetarier unter uns, es kann auch was ohne Fleisch sein. Aber es sollte was Richtiges sein. Du brauchst was Richtiges, was dich im Glauben stärkt und ermutigt, wo du weiterkommst. So ein richtiges Steak, so eins, ne, für erwachsene Männer. So ein Grillabend, kein Treffen mehr an der Milchbar. Das ist das, was Paulus uns sagen will. Leute, ihr sollt etwas lernen über euch selbst und auch über mich und über die Welt, in der ihr lebt. Ihr sollt wachsen in euren Gaben und Fähigkeiten. Ihr sollt über wichtige Dinge reden, nicht über so belanglose Dinge. Es soll um Tiefgang gehen in eurem Leben. Und da ist die Frage, wo bekommst du das? Und auch die Frage, wo können wir auch als Gemeinde vielleicht helfen, dass es Orte gibt, wo wir das miteinander praktizieren können, ist auch eine wichtige Frage. Aber entscheidend ist, dass du diese Sehnsucht danach bekommst, dich zu entwickeln als Nachfolger von Jesus. Und jetzt kommen diese Testfragen hier, die ich dir einfach mal mitgeben möchte. Was kam bei dir nach der Bekehrung und Taufe? Wie ist die Geschichte weitergegangen? Die zweite Frage, entwickelst du oder weißt du von deinen Gaben und Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat, und setzt du sie tatsächlich auch ein? Oder ist es dazu aus irgendeinem Grund nie gekommen? Das dritte, ist deine Hörfähigkeit gewachsen? Das heißt, hörst du eigentlich etwas von Gott beim Bibellesen und im Gebet? Und dabei ist mir schon klar, dass Gott nicht immer akustisch hörbar redet, sondern wir müssen Antennen ausbilden, um sein Wort in der Kraft des Heiligen Geistes zu verstehen, dass wir überhaupt wissen, was sonst zu sagen. Dann die vierte Frage. Arbeitest du an deinem Charakter? Es gibt manche Christen, die sind schon lange dabei, aber der Sandkasten ist immer noch ihre natürliche Umgebung. Am Charakter müssen wir arbeiten. Also wo haben wir uns verändert, auch Verhaltensweisen verändert? Dann die Frage, intensivieren sich deine Beziehungen? Das heißt, gibt es eine Entwicklung in deiner Beziehung zu den Menschen, die dir wirklich wichtig sind, für die du wichtig bist? Und das Letzte, gehe ich meinen persönlichen Weg mit Jesus? Hast du deine Geschichte mit Jesus, die du schreibst? Ich hoffe, dass das ein paar Impulse heute für euch waren und ja, wünsche euch allen einfach einen gesegneten Sonntag und deswegen von mir ein Amen.